Ja, wir haben schon viel gehört. Und es geht zum Ende des Jahres und in den Firmen, in unserem Betrieb, da hat man sehr viele Zahlen. Es werden überall Jahresabschlüsse gemacht, es wird sehr viel gesagt, wie viele Aufträge hatten wir, wie viel haben wir schon für nächstes Jahr, wie viel haben wir eingenommen, wo hatten wir Ausgaben und so weiter. Und es werden sehr viel mit Zahlen hin und her geworfen. Vielleicht hat einer von euch schon mal bei so einer Inventur mitgemacht. Es wird jede Kleinigkeit im Betrieb gezählt. Was hat man alles? Jede kleine Schraube, jede Socke, was auch immer man da verkauft oder so. Alles muss gezählt werden. Man muss alles wissen, wie geht's dem Betrieb. Für uns ist oft der Erfolg oder anders aus dem Ganzen, was man zählt, was man alles plant, will man halt wissen, wie geht's dem Betrieb. Nicht nur nach unserem Gefühl, die Arbeitskollegen sind immer nett, uns geht's eigentlich ganz gut, ich gehe gern zur Arbeit, sondern wirklich, wie geht's dem Betrieb ganz genau im Detail. Und daraus kann man dann planen für nächstes Jahr, welche Dinge müssen wir verändern, welche müssen wir fördern und weiter da investieren, damit es dem Betrieb auch besser geht. Für uns ist oft der Erfolg, dass man viel Geld hat, dass man Macht hat, dass man was zu sagen hat oder heute auch sehr die Beliebtheit, dass man für seine Fotos, für seine Videos viele Likes bekommt, viele Klicks. Das ist großer Erfolg. Wenn wir über die Gemeinde nachdenken, wie wäre unser geistlicher Jahresabschluss? Wir haben schon einen guten Anfang gemacht, dass wir überlegen, was haben wir mit Gott erlebt? Was hat Gott uns gegeben? Das ist eine sehr wichtige Sache. Aber wie können wir sonst Erfolg messen, wenn wir einfach mehr Leute werden, wenn wir ein neues und größeres Gebäude bauen können oder wenn wir so viele neue Spenden bekommen, dass wir der Gemeindeleitung erstmal ein gutes Weihnachtsgeld geben können? Ich weiß nicht, was für uns so ein guter Erfolg wäre. Ich möchte anhand vom Leben von Paulus ein bisschen über ein christliches Leben, über Erfolg im christlichen Leben sprechen. Und wir lesen im 2. Korinther, Kapitel 11, ein paar Verse, wo Paulus von seinem christlichen Leben erzählt, was er so erlebt hat. 2. Korinther 11, von Vers 22 bis 30. Es fängt mittendrin an, aber da kommen wir gleich zu. Sie sind Hebräer, ich bin es auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Same, ich auch. Sie sind Diener des Christus, ich rede unsinnig. Ich bin's noch mehr. Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einempfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht auch schwach? Wem wird Anstoß bereitet und ich empfinde nicht brennenden Schmerz? Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Paulus hat sehr viele Gemeinden gegründet. Er war ein sehr guter und sehr starker Christ, würden wir behaupten. Er muss auch wissen, wie es funktioniert in einer Gemeinde, im christlichen Leben. Aber diese Erzählung hier, das klingt alles andere als erfolgreich. Also, der macht hier eine lange Liste. Es geht hier erstmal darum, dass er an die Gemeinde in Korinth schreibt. Wieso schreibt er das überhaupt? Er sagt vorher auch, dass er das eigentlich gar nicht will, weil er will nicht, dass er irgendwie hochgeachtet wird, dass er Mitleid bekommt oder was auch immer, dass man ihn dafür irgendwie loben könnte. Aber es geht darum, dass die Gemeinde in Korinth viele falsche Lehrer hat, viele Verführer, die einfach dienen, um sich selber zu bereichern. Und das ist auch heute noch in der Kirche, in der Gemeinde wird das leider sehr oft ausgenutzt. In Gemeinden da kommen ja oft Leute hin, die gerade Hilfe suchen, die jemanden suchen, dem sie vertrauen können. Und das wird viel zu oft ausgenutzt. Und da waren Leute, die auf jeden Fall ja, sich bereichern wollten, die einfach gerne auch Macht ausüben über schwache Leute vielleicht. Und da will er zeigen, wer ist der echte Apostel. Also da waren Leute, die sich selber Apostel auch genannt haben, die ein eigenes Evangelium verkündigt haben. Und haben die jetzt recht, denen die jetzt auch vertrauen? Oder Paulus, der schon da war, jetzt gerade weg ist, aber er hat vor, nochmal wiederzukommen. Und wer ist jetzt der echte? In dieser langen Liste, also beide haben eine gute Abstimmung, er fängt damit an, ich bin Hebräer, von Israeliten, Abraham Same und so weiter. Beide haben eine gute Abstimmung, ne? Alle sind erstmal gut, aber er sagt, sie sind Diener, ich bin ein noch viel größerer Diener. Und jetzt kommt eine lange Liste, was ihn zu einem größeren Diener macht. Aber wie gesagt, das klingt alles nicht so erfolgreich, aber wieso sagt er das alles? Dass er viel Mühsal hat. Zu diesem ersten Punkt könnte ich noch ein bisschen mitreden. Ich kenne das auch, dass man, seit man Christ ist, unter Freunden, auf der Arbeit, sogar in der Gemeinde vielleicht Anfeindungen bekommt, dass man beleidigt wird, dass man gesagt bekommt, du bist doch verrückt, solche Dinge. Da kann ich vielleicht noch mitreden. Aber geschlagen wurde ich noch nicht für meinen Glauben. Im Gefängnis war ich auch noch nicht. Und um mein Leben fürchten musste ich auch noch nicht, weil ich hier sonntags hinfahre. Und er hat vieles davon erlebt. Er nennt hier dann ein paar konkrete Beispiele. Wir gehen so auf ein paar Punkte von dieser langen Liste ein, weil der wirklich sehr vieles nennt. Und da kann man nur staunen, was der alles schon durchgemacht hat. Er wurde oft geschlagen, 40 Mal weniger ein. Es war üblich, nach 5. Mose, wenn man vor Gericht irgendwie schuldig gesprochen wurde, dass man Schläge bekommen hat. Und je nachdem, wie schwer das Vergehen vielleicht war, aber niemals mehr als 40. Den Pharisäern und den ganzen Leuten da, den Juden, denen war es wichtig, dieses Gesetz einzuhalten. Machen wir einen Schlag weniger, dass wir bloß nicht drüber gehen. Ob wir jemanden unschuldig verurteilen und so weiter, wen wir schlagen, egal. Aber Hauptsache, unser Prinzip halten wir. Ja, und da musste er 5-mal durch. Er wurde mit Ruten geschlagen, mit Stöcken. Er war sehr viel unterwegs. Ich sagte ja schon, er hat viele Gemeinden gegründet. Er war überall. Er war in Wüsten, auf dem Meer und er ist sehr viel gewandert. Er musste über Berge, wo viele Räuberbanden ihr Unwesen trieben und auch Menschen umgebracht haben. Und er hat sehr viel auch ausgehalten, sehr viel erduldet. Ich habe dieses Jahr auch irgendwie so eine Survival-Serie geguckt. Also das ist so ein richtiger Survival-Experte geworden, dieser Paulus. Der wusste, er hat sehr viel erlebt, wie man überall irgendwie überleben muss. Aber am Ende sagt er noch, er schließt damit ab, wenn ich mich rühmen sollte über diese ganzen Dinge, dann meiner Schwachheit, weil ich selber, er hat sehr viel erlebt, aber er selber könnte gar nicht da überall überleben und das Ganze alleine durchstehen. Und das sind sehr viele Dinge, die für uns Menschen kaum zu ertragen wären. Die Frage ist jetzt, wieso erzählt er diese ganzen angeblichen Misserfolge? Das Ganze klingt doch eigentlich gar nicht erfolgreich. Als Christ will man doch eine Megachurch haben. Da will man viele Leute haben, ein gutes, sicheres Gehalt und gut leben. Aber ein Sprichwort sagt, große Kapitäne werden in rauen Gewässern und auf hoher See gemacht. Haben wir so einen Vergleich gehört, was für einem Kapitän würdet ihr mehr vertrauen? Einem, der sagt, bei mir gab es immer nur gutes Wetter, immer wo ich hinfahre, alles toll. Oder einer, der sagt, ich war schon in vielen Stürmen und ich habe schon viel erlebt und habe viel Erfahrung, wie man sich da verhalten soll. Nach dieser Liste, ich glaube, den Korinthern war sehr deutlich, wer der echte Apostel ist. Die einfach da sind und denen irgendwie schöne Worte machen oder der schon so viel durchgemacht hat und trotzdem im Glauben auch festhält. Und gerade weil er Christ ist, weil Paulus ein Christ ist, hat er dieses Ganze erlebt und hält trotzdem an dem Evangelium fest. Das Evangelium, dass Jesus Christus der Retter ist, dass er gekommen ist in die Welt, wir hatten es vor kurzem an Weihnachten, dass er gestorben ist und dass er nach 3 Tagen auferstanden ist. Und er hält daran fest. Schon König David schrieb im Psalm 23, Vers 4, und wenn ich auch wanderte durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Gott verspricht uns kein Wohlstandsevangelium. Ich glaube, darüber haben wir dieses Jahr auch schon ein paar Mal auch gesprochen. Er verspricht uns nicht, dass es uns immer gut geht, dass wir gesund sind, dass wir wohlhabend werden, dass wir alle hier unser Parkplatz mit teuren Autos vollsteht oder sowas. Er nimmt dieses Tal der Todesschatten nicht weg oder er lässt uns nicht einfach drüber fliegen, aber er geht mit uns da durch und er tröstet uns. Paulus, der hier diese ganzen Schwächen nennt, alles, was er selber eigentlich gar nicht durchstehen könnte, er gibt dadurch ein großes Zeugnis für die Kraft Gottes. Er sagt, dass er sich seiner Schwachheit rühmt, weil gerade dadurch Gottes Kraft besonders deutlich wird. Dass er selber das gar nicht überstehen könnte, über diese vielen Flüsse, die er überqueren musste, Schiffbruch erleiden. Ich weiß nicht, wer schon mal auf einem sinkenden Schiff war, aber er hat das mehrmals erlebt und ich glaube, nach einmal würde ich nicht mehr auf ein Schiff steigen, wenn man da mitten auf dem Meer in einem Schiff sinkt. Also furchtbare Dinge. Er wurde einmal gesteinigt. Leute haben mit Steinen auf ihn geworfen, damit er stirbt. Und er sah aus, als wenn er tot wäre. Und trotzdem hat er das überlebt. Also er hat so heftige Dinge erlebt, da kann kein Mensch von sich aus sagen, ich bin so stark, ich bin so schlau, ich weiß, wie das alles geht. Aber er sagt, dass er sich dieser Schwachheit rühmt, weil Gottes Kraft dadurch besonders deutlich wird. Gott vertraut dieses Evangelium uns zerbrechlichen Menschen an. Und das wird durch ihn wirkt es auch. Wenn ich von mir erzählen müsste und überlege dieses Jahr, wie oft ich schon was gesagt habe, was andere Leute verletzt hat, oder wie oft ich was versprochen habe und andere Leute vielleicht enttäuscht habe. Ich habe in meinem Leben schon viele Fehler gemacht und mein Evangelium, das würde keiner haben wollen. Darauf wäre kein Verlass. Aber dieses Evangelium von Gott, wir Menschen sind schwach, aber sein Evangelium ist stark und das wirkt durch viele große Dinge. Ich bin auch kein Motivationstrainer, der euch jetzt tolle Tipps geben könnte, wer hier auf Jobsuche ist oder so und wie ihr reich werdet und wie ihr alle viel Geld verdienen könnt. Das kann ich nicht. Ich kann euch nur das Evangelium von Jesus Christus verkündigen, was wirklich wirkt und was unser Leben verändert und was uns ewiges Leben bringt. Und so sagt auch Paulus ein bisschen vorher in 2. Korinther 4, ein paar Seiten zurück, von Vers 16 bis 18. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich würde nicht sagen, dass diese Erlebnisse, diese Bedrängnisse von Paulus leicht waren. Aber er selber sagt, das, was er erlebt, das, was er da alles erdulden musste, das ist leicht im Gegensatz zu dieser Herrlichkeit, die er jetzt schon erlebt hat, die wir heute noch erleben können, aber die noch sogar auf uns wartet und noch viel größer wird. Das sind ganz besondere Dinge. Er nennt es auch einen Schatz, der in uns ist, dass wir diese Herrlichkeit des Evangeliums annehmen dürfen, dass wir sie überhaupt verstehen dürfen. Und das ist überhaupt ein großer Erfolg. Aber zu seinem Leben kommen wir gleich einmal, wenn er auch ein Fazit über sein Leben zieht, also dass er ja zu seinem Lebensabschluss einmal noch was sagt. Aber ein paar konkrete Beispiele für geistlichen Erfolg. Wie können wir jetzt geistlichen Erfolg messen? Wenn wir auf unser Jahr zurückgucken, vielleicht auf unser ganzes Leben, so wie Paulus das hier auch mal gemacht hat, einfach mal vier konkrete Beispiele. Eine sehr wichtige Aufgabe für uns ist, dass wir das Evangelium verkündigen und dass Menschen zu Jesus finden, dass sie gerettet werden. Und bei dem Ganzen, was Paulus erlebt hat, lesen wir in der Apostelgeschichte an vielen Stellen, wo er verkündigt hat, dass am Ende immer Leute nicht glauben wollten, aber auch Leute geglaubt haben und dass viele Menschen dieses Evangelium angenommen haben und gläubig wurden. Und Gott sie verändern durfte und oder sie ein neues Leben mit Jesus beginnen konnten. Das ist Wunderbar, wenn nur ein Mensch Buße tut, wenn nur ein Mensch gerettet wird, dann freut sich der ganze Himmel, heißt es. Und es geht hier nicht um Kundenakquise, dass wir mehr Spender haben wollen und so weiter. Das Evangelium verkündigen ist sehr aufopfernd, dadurch wird man nicht reich. Also wie bei den Korinthern, da gibt es Leute, die vielleicht reich werden wollen, aber die kann man auch entlarven. Da kann man merken oder die prüfen, ob sie es ernst meinen oder nicht. Bei uns wird, soweit ich weiß, keiner bezahlt. Das machen alle ehrenamtlich hier. Das geht uns nicht darum, irgendwie reich zu werden, aber dass Menschen gerettet werden, dass sie dieses Evangelium erkennen, dass sie es annehmen und dass Jesus ihr Leben zum Guten verändern kann. Das ist eine wunderbare Sache. Ein zweites ist im Galaterbrief Kapitel 5, da gibt es zwei lange Listen, die kann man zu Hause einmal durchlesen. Es gibt einmal eine Liste mit schlechten Früchten, das sind Sachen wie Streit, Selbstsucht, Trunkenheit und noch viele andere Dinge. Und eine Liste mit guten Dingen wie Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit. Welche Früchte, wenn wir einmal zurückgucken aufs Jahr, welche Früchte haben wir mehr? Haben wir mehr Plus, Minus? Welche ernten wir mehr? Auf welche Dinge sollten wir nächstes Jahr mehr achten, dass wir schlechte Früchte vermeiden, dass wir da weniger werden und gute Früchte, wo wir mehr wachsen können, freundlicher werden, dass wir geduldiger werden? Wo können wir da mehr dran arbeiten? Was haben wir da genau erlebt dieses Jahr? Ein drittes, das wird auch in den Früchten genannt, die Liebe. Aber sie ist nochmal etwas ganz Besonderes. In 1. Thessalonicher 3, Vers 12, da heißt es, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Gehen wir dieses Jahr besser miteinander um als vielleicht noch das Jahr davor? Haben wir dieses Jahr mit mehr Leuten vielleicht einen Streit beigelegt, uns mehr verstanden? Sind dieses Jahr miteinander umgegangen? Für wen können wir nächstes Jahr vielleicht mehr beten, dass wir besser miteinander umgehen, dass wir aufeinander achten, dass wir mehr Liebe zueinander haben? Denn das ist das, woran die Gemeinde erkannt werden soll, dass wir Liebe untereinander haben, dass wir gut miteinander umgehen. Waren wir da erfolgreich? Und ein viertes, ob wir in der Bibel das, was wir lesen, auch mehr verstehen. In Kolosser 1, Vers 10 heißt es, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Wenn unsere Erkenntnis wächst, dann verstehen wir auch mehr, was Gott gefällt und was nicht, damit wir ihm würdig wandeln. Haben wir in diesem Jahr etwas Neues dazu gelernt? Ich sehe hier einige Bibelschüler und wir haben davon schon gehört. Die haben sich dafür entschieden, auch Ex-Bibelschüler hier, ne? Aber ihr habt euch entschieden, 3 Jahre eures Lebens für Bibelstudium aufzuopfern. Das ist eine Zeit, wo ihr keine Karriere macht, nicht viel Geld verdient, aber ihr wächst in der Erkenntnis Gottes und das ist wunderbar. Und ich glaube, ihr hattet schon gesagt, ne, dass man vieles erzählen könnte, was man da auch schon alles erlebt hat und wie Gott dann besonders dadurch wirkt und wie viel man von ihm lernen kann. Haben wir in der Bibel gelesen? Haben wir viel gelesen, vielleicht wenig gelesen, aber haben wir das, was wir gelesen haben, auch verstanden? Haben wir etwas Neues daraus gelernt? Dann ist das ein großer Erfolg, dass wir in der Erkenntnis zu Gott hin gewachsen sind. Und wenn wir auf das nächste Jahr blicken, vielleicht uns Vorsätze machen, vielleicht uns irgendwas vornehmen, dann nehmen wir auf jeden Fall das Ziel von Jesus mit rein, was er uns sagt, als er über die Sorgen des Lebens spricht, in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wir haben viele Zeugnisse von gehört, von Bewahrung über einfache Gespräche und große Ereignisse, die unser ganzes Leben verändern. Wenn wir irgendwie zurückblicken oder nach vorne blicken, was wir verändern wollen, wie unser Leben vielleicht aussieht, was auch immer passiert ist, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dass wir zuerst Gott fragen, was will er von uns, wo will er uns vielleicht haben, was will er uns sagen, damit wir von ihm lernen, dass wir um seinen Segen bitten, dass er uns leitet, damit es gelingt, nach seinem Willen, nicht wie wir es oft wollen. Oder es ist vielleicht manchmal eine Überraschung, was passiert, aber er meint es gut mit uns und er will uns gerne leiten. Sein Wort ist ein Licht auf unserem Weg. Ich komme zurück zu Paulus' Leben, was er zum Ende seines Lebens noch einmal sagt, was er über sein christliches Leben alles berichtet. Hat er nach dieser ganzen Liste, war irgendwann zu viel und er hat aufgegeben und gesagt, nee, jetzt reicht's aber, meine Kraft ist zu Ende. In 2. Timotheus 4, Vers 6 bis 8, da gibt er, oder sind mit seine letzten Worte, die er mitgibt. Das ist der letzte Brief, den er schreibt. In 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 6 bis 8. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das ist der letzte Brief, den er schreibt, und er weiß schon, es ist kurz davor, dass er hingerichtet wird. Er wird sein Leben aufgeben, nur weil er Christ ist, weil er von Jesus Christus verkündigt, dass er davon predigt und das vielen Leuten nicht gefällt, mächtigen Leuten, die über sein Leben entscheiden können. Die wollen ihn nicht haben, die wollen, dass er aufhört, davon zu reden. Und er hätte jetzt einfach sagen können, okay, habe ich nicht so gemeint, tut mir leid. Und dann könnte er weiterleben. Gut, er war schon alt, vielleicht hätte er noch ein paar Jahre mehr, aber er könnte dem Tod da erstmal entgehen. Aber das tut er nicht. Und er sagt, das Wichtigste, was ich in meinem Leben hier getan habe, das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich den Glauben bewahrt habe. Ich habe den Lauf vollendet. Ich werde bald in die Herrlichkeit zu Gott gehen. Ich werde bei Jesus sein. Und das ist ein voller Erfolg in seinem Leben. Er hat auch viele Fehler gemacht. Er bereut sehr, was er vor seinem christlichen Leben getan hat. Er sagt, er ist der größte Sünder von allen, was er alles getan hat. Und dass er die Gemeinde Gottes sogar erst verfolgt hat. Aber er durfte Jesus kennenlernen. Er durfte diese Erkenntnis bekommen, was für eine Herrlichkeit Gott uns hier offenbart, die wir erleben dürfen. Und darüber freut er sich sehr. Und das ist das Wichtigste. Viele Dinge, die schön und gut sind, aber das Wichtigste, dass wir im Glauben festhalten und den Glauben bewahren. Ich weiß nicht, ob dein Jahr erfolgreich war oder vielleicht enttäuschend, du nicht gerne nach vorne gegangen bist, um was zu berichten, weil es gar nicht gut lief. Aber egal, was noch passieren wird, das Wichtigste ist, dass wir den Glauben an Jesus Christus bewahren. Und dann steht für uns die Krone der Gerechtigkeit oder auch die Krone des Lebens. Uns bereit. Amen.